Welcome to the Where Is My Weed At podcast.
Ready?
Yep.
Herzlich willkommen wieder in der neuesten Folge von Where Is My Weed Podcast. Heute wieder Wake and Bake, weil wir sowieso aktuell nicht reisen können. Deswegen machen wir einfach alle in-house jetzt. Und
deswegen
heute
bin ständig ich dabei. Ich komme hier nicht weg.
Genau. Aber nächste Woche haben wir dann wahrscheinlich auch einen neuen Gast wieder, beziehungsweise einen alten neuen Gast. Und von daher, da freue ich mich auch total drauf. Heute begleitet von einem echt krassen Weed irgendwie, finde ich. Ich habe das vor 2 Tagen jetzt geholt. Und als ich das erste Mal probiert habe, also normalerweise ein Joint, vor allem Tabak-Joint, da kann ich eine allein halt schaffen. Aber bei dem, da war ich bei der Hälfte, da dachte ich mir, fuck. Und ich dachte, ich bilde mir ein oder so. Und dann musste ich unbedingt dann meinen Kumpel alle zeigen. Und auch die. Und dann, ich will einfach nur wissen, habe ich mir eingebildet oder nicht? Und habe ich mir eingebildet?
Nee, also nach deiner Beschreibung dachte ich eigentlich, es ist nicht so stark, wie es tatsächlich ist.
Wieso nicht?
Ja, ich weiß nicht, weil, wie gesagt, also gestern habe ich es ja zum ersten Mal probiert und ich habe mich gefühlt, wie als würde ich das erste Mal smoken. Also ich war wirklich, also das, ja.
Ja, und dieses befriedigendes Gefühl aktuell, wenn man zum Beispiel jetzt noch nicht im legalen Land irgendwie. Das Geile ist, dass ja, wenn du so ein gutes Gras findest, wo du sagst, ja, geil, so, aber es ist auch ein bisschen traurig, weil du weißt nicht, ob du das nochmal bekommen kannst oder nicht halt, ne?
Ja.
Und wenn man in Amsterdam oder Barcelona ist, dann kann man zumindest dann nochmal irgendwo suchen, so, weißt du?
Ja.
Und der Joint jetzt aktuell ist mit Mentholtabak. Das ist leicht erfrischend, aber sehr kalt irgendwie.
Passend zur Jahreszeit.
Ja, apropos Jahreszeit. Bald ist Weihnachten.
Yay.
Bist du ein Fan von Weihnachten?
Eigentlich total. Ich mag diese Stimmung, die in der Gesellschaft herrscht. Also, wenn man mal den ganzen Weihnachts-Einkaufsstress und so wegzählt. Also ich werde um die Weihnachtszeit und wenn es kalt ist, immer sehr, sehr dankbar und sehr, also bei uns ist tatsächlich Weihnachten wirklich noch, eben Familie ist sehr wichtig, sich zu sagen, dass man sich liebt, wenn man es sonst nicht oft genug sagt und halt sehr besinnlich, wie Weihnachten, also für das Gute, wofür Weihnachten steht, das mag ich.
Bist du religiös?
Nein.
Okay, also du feierst Weihnachten tatsächlich einfach als Feier, oder?
Ich feiere es einfach als Fest der Liebe, unabhängig von dem Glauben.
Okay.
So komisch das, ja. Ich hoffe, das versteht man.
Ja, absolut, aber ich finde, also in Indonesien, also ich feiere eigentlich kein Weihnachten, aber in Indonesien wird Weihnachten auch ziemlich groß gefeiert, halt, zumindest in Jakarta. Mit diesen Weihnachtsbäumen und so weiter. Und aber ich muss ganz ehrlich sagen, also richtig Weihnachten habe ich erst in Deutschland gespürt, wo es kalt ist. Ich finde Weihnachten warm ist tatsächlich einfach nicht so, wie man sich Weihnachten vielleicht vorstellt. Vielleicht auch nur wegen den Filmen. Weil wenn man dran glaubt, ne? Ja,
da gehört einfach Schnee dazu, ne? Und ich glaube, die letzten 5, 6 Jahre hat es an Weihnachten nie geschneit. Umso schöner ist es, dass es jetzt zumindest schon mal ein bisschen geschneit hat. Weil ich kann mich erinnern, die letzten Jahre waren, hättest du gefühlt die Sommerreifen drauflassen können. Also es
auf jeden
wurde
Fall
gar nicht richtig kalt.
Aber ich glaube, als Jesus geboren war, war kein Schnee. Oder?
Doch, in den Filmen sieht man das.
Ja, das ist echt krass. Und warst du schon immer nicht religiös, oder?
Nein, ich komme von einem sehr frommen Dorf, also sehr ja, wo alle wirklich katholisch sind, die meisten aus der Oberpfalz. Und ja, bin damit auch, ich war auch mal Ministrantin und ich bin immer in Religionsunterricht, bin damit aufgewachsen. Und ich habe meinen Papa mit, wie alt war ich da? 13 oder 14, habe ich ihn dann gefragt, warum gehen wir eigentlich in die Kirche? Immer.
Das ist aber schon deep.
Ja, weil ich wollte wirklich, also warum gehen wir wirklich, also weil meine Familie, es ist so ein bisschen mehr Schein als Sein. Meine Mutter singt zwar im Kirchenchor und sie mag auch die Kirche an sich, aber wir waren gefühlt für mich nie richtig gläubig. Wir sind immer nur an den wichtigen Tagen, wann man eben in die Kirche geht, wie man das so macht, weil da sehen einen ja auch die anderen Leute aus der Stadt. Wenn man da nicht in die Kirche geht an Ostern, dann wird schon wieder losgetratscht.
Ja.
Und an Weihnachten geht man eben auch und wie gesagt, die großen Tage. Und dann, und die Antwort meines Papas war für mich sehr wichtig, weil das hat alles Weitere entschieden. Mein Papa hat geantwortet, weil man es so macht.
Ja.
Und das war für mich auch mit 14 schon keine gute Begründung, um irgendetwas zu machen, nur weil man es so macht. Und seitdem gehe ich nicht mehr in die Kirche und bin nicht mehr so gläubig.
Das ist echt krass. Also ich bin ja nicht mehr so gläubig, aber das hat ja echt super lang gedauert. Und ich war ja auch eigentlich in der Grundschule, war ich in der evangelischen Schule. Also das heißt, ich war auch jede Woche in der Kirche. Und ich konnte tatsächlich einfach zwar mit meinem eigenen Religion leben, aber trotzdem die andere Religion irgendwie gelernt. Mhm. Und natürlich der Zufall war, weil Bibel und Koran haben halt
was viele gemeinsam. Was ist deine eigentliche Religion? Nur zur
Islam, Muslim, genau. Und da habe ich auch einfach so genommen und ich habe es ja komplett dran geglaubt, weil es auch teilweise auch Sinn gemacht hat. Und dann erst tatsächlich vor 2-3 Jahren vielleicht nicht mehr so gläubig, wenn man vielleicht einfach die Geschichte der Menschheit ein bisschen lernt, so zum Beispiel. Und da kann ich dann einfach nicht mehr so ganz akzeptieren. Aber hey, wer weiß. Das Ding ist ja, wenn die Zivilisation heute zu Ende geht und auf einmal sind dann die Urmenschen, haben es überlebt und dann haben die Zivilisation irgendwie immer nochmal nach vorne gebracht oder nach vorne bringen, dann gibt's wahrscheinlich nicht dieselbe Religionen. Mhm. Weißt du, ich meine? Mhm. Und dann denke ich, okay, vielleicht gibt es Gott, aber die Religion, die wir jetzt haben, ist vielleicht gar nicht so fest, oder?
Ich weiß es nicht. Ich sehe das ein bisschen einfach, ich sehe die Religion manchmal mehr wie ein Werkzeug, wie etwas, was die Gesellschaft genauso wie Gesetze oder Regeln, also die wir eben erschaffen haben, um ein besseres Zusammenleben zu ermöglichen. Und ich glaube, dass die Kirche zu einem gewissen Zeitpunkt, als die Menschheit eben noch nicht so weit war, wie sie jetzt ist, ein wichtiges Werkzeug war, um eben sowas wie Töten zu vermeiden, um Leute in positiver Weise zu manipulieren, natürlich auch irgendwie negativ, weil sie könnten ja dich da wirklich in eine bestimmte Richtung lenken. Aber diese 10 Gebote zum Beispiel, wie du schon sagst, die ergeben ja Sinn. Also die ergeben für uns, für unser Moralempfinden, was wir jetzt auch haben und überhaupt, also das passt eigentlich in unser Weltbild, so wie wir uns vorstellen, wie die Gesellschaft harmonisch zusammenleben kann. Aber jetzt haben wir einfach so viele Möglichkeiten, uns zu bilden, zu reflektieren. Mhm. Wir denken ganz anders als früher. Deswegen habe ich das Gefühl, dass die Kirche langsam ihren Zweck ein bisschen verlieren kann einfach, weil Menschen sich auch an anderen Dingen orientieren können und festhalten können, um harmonisch zusammenzuleben, beziehungsweise sich das selbst durch Reflexion und Bildung anzueignen.
Ja, das stimmt. Ich meine, am Anfang war das ja bestimmt so, ne? Weil die brauchen ja auch sozusagen eine Alpha-Figur, die dann sagt, ey, du darfst nicht mich umbringen. Mhm. Und dann sagt, warum? Ja, weil es einen Gott gibt und du wirst dann später in die Hölle kommen oder so, wenn du mich umbringst.
Genau, so stelle ich mir das vor. So war das am Werkzeug Anfang. Genau, den Leuten ein bisschen Angst. Also die Methode, wie die Kirche das macht, will ich jetzt vielleicht nicht unbedingt so gut heißen, aber es hatte bestimmt seinen Effekt in kleinen Dörfern, in kleinen Gemeinschaften und so. Dann haben sich alle an den Glauben gehalten, ein guter Mensch zu sein, und dann hat das besser funktioniert. Mhm. Vielleicht, also so denke ich mir das manchmal.
Ja, so denke ich auch. Aber jetzt mittlerweile ist Kirche einfach auch eine politische Institution. Wenn man zum Beispiel überlegt, okay, der Vatikan hat 24 Diplomaten oder so. Ich meine, das ist ja wirklich Politikarbeit halt, ne?
Mhm.
Ja, und deswegen, apropos so Kirche und Religion und so weiter. Jetzt stelle ich mir nochmal die Frage. Würdest du lieber wissen, wann du stirbst? Oder wie du stirbst?
Ich weiß nicht, irgendwie hat beides...
Nimm uns doch in deinem
Vorteile
Gedankenvorgang.
Und Nachteile. Nee, ich habe gerade überlegt, okay, will ich, also ganz simpel, einfach will ich wissen, wie ich sterbe, dann würde ich die ganze Zeit... Also werde mein Tod, ich werde von einem Auto überfahren, dann hätte ich mein Leben lang die ganze Zeit Angst vor Autos, würde Autos vermeiden, vielleicht. Also weißt du, wie ich meine? Weil ich, oder jedes Mal, wenn ich irgendwo hinfahren würde, würde ich denken, jetzt wäre der Moment, wo ich vielleicht sterbe.
Ja, absolut. So.
Oder ich weiß genau, wann ich sterbe und ja, kann dann aber, also stell dir vor, du kannst dann die ganze Zeit davor jedes Risiko eingehen, alles machen, was du möchtest, weil du weißt, dass du da noch nicht stirbst.
Ja.
Und hättest nicht die ganze Zeit Angst. Aber gut, du weißt, wann es passiert. Du weißt genau, wie viel Zeit dir noch übrig bleibt, was dein Leben auch wieder beeinflusst. Aber ich glaube, so wie ich jetzt mir selbst argumentiert habe, bin ich eher dafür, dass ich weiß, wann ich sterbe.
Aber was ist, wenn du weißt, dass du stirbst nur noch in 2 Jahren?
Ja, aber dann kann ich zumindest das Beste noch draus machen. Ja.
Ich denke auch. Ich denke, wann ich sterbe, ist wahrscheinlich besser. Weil wenn das sagt, ja, du stirbst erst mit 80 oder so oder mit 90, dann dachte ich mir, okay, pass, dann kann ich alles essen, reinschaufeln und gar nicht auf meine Gesundheit achten.
Genau.
Das wäre auch eigentlich...
Ich würde alle verrückten Dinge machen, bei denen ich vorher Angst gehabt hätte zu sterben, weil ich weiß, dass ich da noch nicht sterbe.
Was zum Beispiel?
Fallschirmspringen auf, keine Ahnung, auf einem Seil zwischen 2 Bergen in kilometerweiter Höhe balancieren. I don't know.
Okay, bei mir war ganz anderen, glaube ich.
Was denn?
Ich glaube... Ich würde definitiv alle Psychedelics probieren. Unbedingt. Und überhaupt vielleicht ein bisschen andere, die dann vielleicht ein bisschen gefährlich sind. Aber dann mache ich so vielleicht 2 Tage oder so von meinem Tod.
Ne? Du weißt, dass dich das an dem Moment, wenn du das nimmst, nicht umbringt. Aber es kann auch sein, dass es dein Leben dann richtig scheiße macht und dein Leben richtig scheiße ist bis zum Ende, bis du stirbst.
Auf jeden Fall, das ist ein guter Punkt.
Man muss schon auch noch aufpassen.
Deswegen sage ich ja, bei bestimmten Drogen nehme ich vielleicht 2 Tage vor dem Tod.
Stimmt. Und ich könnte ja beim Fallschirmsprung...
Mushroom nehmen?
Nein. Abstürzen und querschnittsgelähmt sein.
Ja, eben.
Es ist ja nur so, dass du nicht... Eigentlich ist es auch ziemlich...
Ziemlich mies.
Stell dir vor, du willst vorher sterben.
Warum will man vorher sterben?
Ja, wenn dein Leben richtig... Oh Gott, das darf ich jetzt gar nicht sagen. Entschuldigung. Das ist vielleicht nicht so gut, aber...
Nee, vielleicht... Viele denken ja, dass wenn man ein scheiß Leben hat, dann ist man eher suizidgefährdet. Aber es stimmt ja nicht.
Nein, nicht unbedingt. Aber es gibt ja...
Das ist ein krasses Territorium, das lassen wir einfach.
Ja, vielleicht lieber, weil sonst musst du eine Warnung einblenden eigentlich.
Ja, absolut.
Das ist, ja, ein hartes Thema über sich selbst aus dem Leben. Aber es ist eine Option, die besteht, sagen wir es zumindest so, lassen wir es so mal im Raum stehen. Das ist eine Möglichkeit, die eigentlich existiert, in diesem Fall aber nicht. Wenn du weißt, dass du mit 70 stirbst, ja, genau, dann kannst du vorher nicht diese Option wählen.
Ja, aber das wäre ein krasser Film eigentlich, oder? So wie irgendwie Final Destinations mäßig.
Das wäre krass, ja.
Ja. Lass uns mal doch ein bisschen über spaßige Themen reden.
Smooth.
Ja, genau. Die letzten Folgen von Rick and Morty sind draußen.
Mhm, aber viele haben die bestimmt schon gesehen. Die waren ja auf Sky, glaube ich, schon viel früher. Aber ja.
Ja, aber wer hat Sky?
Oder? Bestimmt einige Menschen.
Ja, weiß ich nicht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, no diss. Wir haben, also ich habe mal damals für Game of Thrones Sky extra abonniert für die letzte Folge. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Sky ist fucking unangenehm zu verwenden. Also vom User Experience und so weiter, wie du musst irgendwas erstmal runterladen und dann installieren und dann, keine Ahnung, also da macht Netflix auf jeden Fall besser.
Ja, vom, wenn du am Laptop oder PC bist bestimmt. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn du das dir auf dem Fernseher einfach installieren lässt, wo das viele bestimmt auch eher so nutzen.
Boah.
Ich glaube, Sky wird eher tatsächlich als so wie Entertainment oder einfach als Fernsehpaket so installiert, weil du ja dann auch die Sender hast und überhaupt.
Wie findest du bisher die Episoden?
Gut, besser als die erste Hälfte der Staffel, finde ich. Persönlich.
Viel, viel besser.
Und die sechste Folge ist mein Favorit so far. Welche? Von der vierten Staffel mit dem Gedankenzug.
Ey, diese Episode mit dem Gedankenzug, das war echt heftig, finde ich.
Diese ganze Meta-Ebene, keine Ahnung.
Ja, das war auf jeden Fall richtig gut.
Wirklich.
Und ich finde auch, dass die Folge irgendwie eher an den ersten zwei Staffeln erinnern, von der Verrücktheit irgendwie.
Die von der zweiten Hälfte meinst du?
Mhm. Und deswegen finde ich das eher in Ordnung. Aber Rick and Morty zum Beispiel machen ja auch so krasse Witze halt, ne? Und gibt es für dich eigentlich eine Grenze, was Comedy angeht?
Ich glaube, darüber haben wir schon mal gesprochen.
Echt?
Ich glaube schon.
Das ist egal.
Okay.
Die Leute hören ja auch nicht die ganze Episode immer. Die skippen durch. Ja, ich weiß, was ihr macht.
Eine Grenze von Humor, ja. Ich denke, dass jeder da seine eigene Grenze hat. Bei mir ist die Grenze dann erreicht, wenn ich etwas beleidigend finde. Aber ich kann dir nicht genau sagen, genau diese Kategorie finde ich jetzt beleidigend oder so. Es gibt Frauenwitze, die finde ich lustig, und es gibt Frauenwitze, die finde ich beleidigend. Das kommt echt immer drauf an.
Ja, die Frage ist auch zum Beispiel, ob man den Witz einfach als Witz bestehen kann oder existieren lassen kann, oder muss es auch immer mit dem Witz erzählen, weil die Intention auch sehr viel... Genau.
Will der dich damit verletzen oder will er nur den Witz machen? Das ist wirklich so. Also gerade wenn jemand, das ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel, wenn etwas passiert und jemand macht darauf einen Witz.
Ja.
Also so, tue mich schwer mit dem Einparken, und dann kommt ein blöder Frauen können schlecht einparken Witz.
Ja.
Oder so. Dann finde ich es nicht lustig.
Ja. Vielleicht. Aber was ist zum Beispiel? Ja, aber das Ding ist ja, was soll man zum Beispiel als Comedian jetzt machen? Also angenommen, du erzählst einen Witz über Menschen im Rollstuhl. Ja, wie Andrew Schulz und so weiter, weil die haben ja auch, also ja, der hat ja manchmal auch einfach jemanden im Publikum, der im Rollstuhl sitzt zum Beispiel. Und dann macht er einen Witz und die andere Hälfte findet es lustig und die andere Hälfte findet es nicht.
Ja,
Was ich meine, was ist dann da eigentlich der bessere Weg dann? Den Witz nicht mehr zu erzählen?
Nein, das sollte dir als Comedian nur bewusst sein, dass du diese Reaktion auslösen, also dass das passieren kann, wenn dir das von vornherein klar ist und du genau ja, damit rechnest, dann kannst du ihn machen, weil du weißt ja, was dich vermutlich erwartet. Und dann, wenn du den Witz immer noch machst, dann ja.
Dave Chappelle zum Beispiel, ich mache halt seine Einstellung, weil der weiß, der erzählt die Witze nicht, weil der eine böse Intention hat, sondern der findet es einfach auch lustig. Und findest du Dave Chappelle?
Mhm, gut.
Und du verstehst aber, dass der auch manchmal, weiß ich nicht, Witze über, also der hat ja auch Transgender-Jokes und oder Bisexual-Jokes und so weiter. Und wie siehst du denn seine Kunst sozusagen? Trennst du das mit der vielleicht deiner politischen oder bestimmte ja, Meinung zu bestimmten
Weil
Sachen?
Ich finde, dass er die Witze genau so macht, also ich finde, er macht es ganz gut in dem Sinne, dass seine... Okay, warte. Ich muss meine Gedanken sortieren. Sofort. Dass... Okay, warte, was wollte ich sagen?
Er macht die Witze so, dass man ja, erstmal nachdenkt und von also, mehreren Blickwinkeln vielleicht.
Nein, dass er also über die Leute, über die er Witze macht, jetzt zum Beispiel LGBTQ.
Ja.
Dass er dort so ein bisschen Vorurteile aufgreift, die Szene aber selber weiß oder sich manchmal auch selber vielleicht damit sogar identifizieren kann. Also sagen kann, ja stimmt, manchmal hat man vielleicht so eine Attitüde oder vielleicht denkt man selber manchmal so in dieser Szene und dann ist es eigentlich auch wieder lustig. Dann kann man das auch lustig finden, wenn man in dieser Szene ist. Also er macht nie irgendwas richtig Beleidigendes, Angreifendes, Vorurteile, die verletzend sind.
Mhm.
So finde ich. Okay. Also nicht unbedingt. Und irgendwie auf eine sehr intelligente Art und Weise. Er ist auch
super
so,
intelligent.
Also er macht dann mal so einen Witz, aber alles, was er weiter erzählt, also er spricht ja auch krasse Themen an, wie zum Beispiel Amokläufe in Schulen ja, und solche genau. Sachen. Und es ist ein ernstes Thema, aber er bringt es irgendwie lustig und sehr intelligent rüber. Deswegen finde ich ihn einfach...
Ja, und der macht auf jeden Fall auch in dem Story immer so ein Dilemma irgendwie zwischen, wo man nicht weiß, so als Blickwinkel, wie zum Beispiel eben diese Transgender-Jokes und wenn er sich eben drin als vielleicht Chinese so fühlt, was ich meine.
Mhm.
Das war ja...
Weißt du, welche Szene du meinst?
Ja. Und das ist so, ja, einfach... Sehr intelligent gemacht, wo Menschen auch trotzdem so überlegen. Aber apropos Frauenwitze zum Beispiel.
Mhm.
Also du darfst ja dann erzählen, so politisch korrekt. Gibt es überhaupt gute Frauenwitze?
Ja, schon. Also ich weiß nicht.
Hast du ein Beispiel?
Ich kenne nur Blondinenwitze.
Oh nee, das ist noch zu diskriminieren und so weiter. Aber gibt es eigentlich Blondinenwitze, gibt es eigentlich Brunette-Jokes?
Ich glaube nicht. Also nicht, dass ich wüsste, also nicht gezielt.
Ja.
N-n-n. Ich glaube nicht.
Aber wie würdest du dich jetzt verhalten zum Beispiel? Du bist in normalen Geburtstagsfeier.
Mhm.
Und jemand macht vielleicht ein bisschen Witze über bestimmte Volksgruppe oder eben Frauenwitze und jede lacht.
Mhm.
Aber du findest nicht lustig oder beziehungsweise beleidigend.
Ja, dann lache ich nicht.
Aber sagst du dem dann irgendwann? Oder
kommt,
ihr?
Kommt drauf an, welche... Wie stark mich das aufregt, ob ich es einfach nur nicht lustig finde oder ob ich es wirklich bedenklich finde. Da gibt's ein gutes Beispiel. Da könnte ich jetzt echt ein gutes Beispiel erzählen von mir zu Hause. wo ich mich mit meiner Mutter etwas gestritten habe, weil ich da das Witzige daran absolut nicht sehen konnte, weil, also zur Erklärung, ich komme von einer Tankstelle, also meine Mutter besitzt oder pachtet eine Tankstelle und da bin ich aufgewachsen, schon seit ich klein bin haben wir die und arbeite auch immer mal wieder mit und helfe aus und war dort letztens, habe gearbeitet und eine Frau kam herein und hat gesagt, ich brauche einen Mann. Ich bräuchte mal einen Mann, der mir hilft, den Reifendruck zu messen. So, mein Papa ist damit rausgegangen, hat also Familienbetrieb irgendwie, wir sind immer ein bisschen alle mit daheim. Deswegen, mein Papa arbeitet dort auch mit. Und geht raus und hilft dieser Frau. Und ich sag zu meiner Mutter, das ist, also warum braucht diese Frau jetzt einen Mann dafür? Wir arbeiten hier an einer Tankstelle. Man kann durchaus davon ausgehen, dass Frauen, die an einer Tankstelle arbeiten, sich durchaus mit Reifendruck, Öl messen, Kühlerfrostschutz nachschauen etc. auskennen.
Absolut.
Scheibenwischer drauf machen, solche Sachen. Da wirst du eigentlich ausgebildet darin, wenn man es richtig macht. Und das hat mich einfach total geärgert. Und meine Mutter hat das abgetan. Sie hat einfach gesagt, ja, das ist halt so, das ist die gleiche Erklärung, wie warum man in die Kirche geht. Es ist halt so.
Ja.
Und sie will halt da einen Mann. Und dann hat meine Mutter einen Satz gesagt, der hat mich nochmal höher getrieben. Als Frau muss man sich halt erst sehr beweisen, damit einen jemand sowas machen lässt.
Okay.
Und dann ich so, ja, und genau das ist der Punkt, habe ich gesagt. Ja. Warum? Warum muss ich mich als Frau mehr beweisen, damit jemand glaubt, dass ich über so eine Fähigkeit besitze, obwohl ich in einer Tankstelle arbeite?
Ja.
Das ist wirklich, das war nicht mehr lustig.
Okay, aber das war ja wahrscheinlich auch nicht so als Witz gedacht halt, ne?
Naja, aber alle finden das dort lustig.
Ja, das stimmt.
Und sagt so, ja, da braucht man halt einen Mann dafür.
Ja, man nimmt es einfach so hin, ne? Und aber dann haben wir dann auch zum Beispiel viele, die dann auch missbrauchen, wenn es sagt, ja, jetzt, wobei das sollte jetzt kein Problem sein, aber eben halt, dass Männer nicht mehr diese Gentleman-Geste zeigen gegenüber Frauen.
Warum?
Weil die jetzt denken, ihr wollt doch jetzt gleichgestellt sein und so weiter, weißt du? Aber das ist ja...
Ja, aber das ist dieses verrückte Bild, das herumfliegt, dass man denkt, Emanzipation, Gleichberechtigung heißt immer, dass die Frau immer auch genau das Gleiche machen möchte, was der Mann tut. Das stimmt aber nicht. Aber man darf nicht grundsätzlich da von dem einen oder von dem anderen ausgehen. Aber man kann einfach kommunizieren, man kann einfach fragen, darf ich dir die Tür aufhalten? Man kann es anbieten. Wenn es die Frau nicht annimmt, dann ist es okay.
Das ist ein guter Punkt.
So, man kann sagen, soll ich dir den Getränkekasten hochtragen? Und wenn die Frau sagt, nein, danke, das schaffe ich alleine, dann schafft sie es alleine. Ja. Wenn sie sagt, ja, gerne, danke.
Aber was ist, wenn sie dann schon beleidigt ist, dass jemand sie fragt? Dann denkt sie, du fragst mich bestimmt nur, weil ich eine Frau bin.
Ja, aber das ist ja auch dann ein schlechtes Bild, das sie im Kopf hat. Wenn sie zuerst denkt, er fragt mich das jetzt, weil ich eine Frau bin und er denkt, dass ich schwach bin, dann hat sie einfach schlechte Gedanken, meiner Meinung nach. Weil ich würde zuerst denken, dieser Mensch möchte mir helfen.
Guter Punkt. Aber meistens
es
machen
wir... Das ist unser Mindset, das so komisch geworden ist.
Ja. Aber was wäre denn zum Beispiel, wenn der Mann denkt, der hilft nicht, weil er denkt, sie ist eine Frau und schwach, sondern er findet, sie ist ihm vielleicht sympathisch und will ihr einfach helfen, ein bisschen so zu punkten.
Da bringst du ja jetzt wieder eine ganz andere...
Weiß ich mal?
...eine Ding mit rein. Deswegen könnte die Frau auch ablehnen. Nicht, weil sie denkt, er hält sie für zu schwach, sondern sie möchte die Hilfe nicht annehmen, weil sie ihm keine Hoffnung machen möchte, bei ihr zu punkten. Wäre auch eine Möglichkeit. Aber letztendlich,
ja, aber letztendlich ja, entscheidet ja die Frau sich selber.
Ja, und letztendlich ist es ja auch egal, aus welchem Grund du dich für welche Wahl entscheidest, ob du den Kasten jetzt selbst hochträgst oder nicht. Das ist ja egal. Aber diese Hilfe an sich erstmal muss ja nichts Negatives sein. Oder egal aus welchen Beweggründen der Mann das macht, er würde es dann halt einfach machen.
Ja, man kann, wie gesagt, bei jeder Frau einfach höflich fragen dann.
Ja.
Das wäre wahrscheinlich einfach die beste Lösung.
Ja.
Und ich glaube, wenn man fragt, da ist, glaube ich, auch keine Frau böse, denke ich. Zumindest.
Und das Schönste wäre halt auch, dass die Intentionen der Männer auch nicht immer unbedingt, ich finde die süß und will jetzt bei ihr punkten. Und bei der Schönen frage ich, ob ich den Kasten hochtragen darf. Und bei der mir nicht so gefällt, frage ich nicht.
Aber es gibt
auf
jeden Fall.
Das ist halt dann eine Charaktersache. Okay. Ja, natürlich.
Ja.
Aber das ist halt dann, da muss man halt so viel Gespür als Frau haben, um herauszuhören, wie diese Frage, ob man das hochtragen kann, aus welchen Intentionen heraus das halt geschieht, da brauchst du halt ein Bauchgefühl oder einfach Einschätzung.
Ja, aber dann dürftet ihr eigentlich auch nicht zumindest Männer unter demselben, wie heißt das, Dingskern? Wie heißt das auf Deutsch?
Kammscheren,
genau. Weil, was ich meine, da muss man auch immer so nach jedem Mann dann beurteilen.
Ja, eben. Und das, ja.
Ja, aber ich find's überhaupt uncool zum Beispiel, dass in Beziehungen zum Beispiel, die ich kenne, auch einfach auf dem Freundeskreis, dass diese typische Mann- und Frau-Battle auch irgendwie existiert in der Beziehung, weißt du?
Wie meinst du?
Ja, dass der Mann auch vielleicht Frauen Witze macht. Und Frauen machen auch den Witzen über, also Männerwitze halt, weißt du, dieser typische Klischee.
Ich hab das nie verstanden, muss ich ehrlich sagen, in meinen Kreisen mit Freundinnen, wo ich sagen muss, hat sich jetzt auch sehr gewandelt. Also jetzt auch, wo ich studiere, habe ich natürlich wieder einen anderen Freundeskreis und da ist es tatsächlich gar nicht mehr so. Aber früher war das für mich sehr normal, auch aus der kleinen Stadt, wo ich komme und wenn man zusammensitzt, dass man sich die Mädels dann praktisch so über ihre Männer beschweren oder sie halt so blamieren fast, also so dumme Sachen erzählen.
Worüber beschweren die sich denn?
Ja, so diese typischen Sachen wirklich so, ja, kriegt die Klobrille einfach nicht mehr runter oder ist es bei euch auch so, dass der einfach keine leere Shampooflasche wegschmeißt, das muss immer ich machen und solche Sachen, wo ich mir dann immer so denke, ich weiß nicht, ob der Akt tatsächlich so groß ist, eine Klobrille nach unten zu setzen, ob das jetzt wirklich das ist, was mir so viel Zeit spart am Tag.
Da bist du vielleicht ganz anders.
Worum geht's da?
Da bist du vielleicht ganz anders.
Ja, aber ich habe das nie verstanden und ich habe das, warum muss ich wenn ich meinen Freund doch liebe, ich habe mich entschieden, mit diesen Menschen zusammen zu sein. Ich sollte doch eigentlich stolz auf diesen Menschen sein. Warum mache ich den schlecht?
Ja,
warum
weil...
Warum putze ich den runter vor anderen Leuten?
Weil in vielen Beziehungen sind diese Konkurrenzgefühl einfach zu präsent. Weißt du? Also jemand muss auf jeden Fall die Osehan mehr anhaben zum Beispiel. Jemand muss mehr verdienen. Jemand muss besser sein als die andere. Und
aber was hat es mit diesem Schlechtmachen zu tun?
Damit man sich besser fühlt.
Ach so, weil du denkst, die Frau fühlt sich, hat verloren, weil sie nicht so viel verdient und macht deswegen den Mann jetzt schlecht.
Nee. Nicht unbedingt jetzt wegen dem Job, sondern weil vielleicht die Frau jetzt einfach besser sein will oder, sauberer sein will. Und dann denkt er, okay, ich bin einfach definitiv sauberer als er und dann jetzt macht sie einfach immer eine große Sache draus. Dass die Klobrille nicht unten ist. Was ich meine?
Mhm.
Manchmal, wenn du zum Beispiel nicht zufrieden vielleicht mit deinem Leben bist oder so, dann machst du die anderen ja auch runter.
Okay.
Das meine ich.
Ja, könnte schon ein Grund sein. Aber irgendwie kommt mir das eher so vor wie... wenn Männer sich zusammensetzen und über Sport sprechen, so. Und du willst irgendwie einfach mitreden. So kommt mir diese Dynamik manchmal vor. Weißt du, ich meine, also eine fängt irgendwie an, mit irgendwas über ihren Freund zu erzählen.
Mhm.
Und dann willst du einfach auch eine Story präsentieren, praktisch.
Ja, deswegen hasse ich.
Das ist wie so ein Hobby, dieses Lästern, dieses Schnattern. Das ist wirklich wie eine, Ja, ist, wenn du dich gut in irgendeinem Thema auskennst oder so. Und es gibt Leute, die können sehr gut lästern, es gibt Leute, die können das nicht so gut. Das ist wirklich so ein...
Ja, ich deswegen heißt es ja auch dieser Passion-Abend, weil diese Passion dann auf einmal irgendwie anfangen, sich gegenseitig indirekt zu konkurrieren, weißt du? Beziehungsweise sich zu vergleichen.
Mhm.
Und weiß ich nicht, ich habe noch nie eine gute Erfahrung mit Pärchenabend gehabt. Von daher finde ich immer besser, weil da, wenn da ein, zwei Single-Menschen da.
Ja, aber ich finde, es kommt auf das Pärchen drauf an und über was du dann eben sprichst so. Aber ich mag es auch nicht, wenn man immer so über sich spricht und über sein Leben und so, ja, und wir sind jetzt in diese Wohnung zusammengezogen und jetzt überlegen wir, wie wir das Kinderzimmer streichen. Man kann doch einfach über allgemeine Themen sprechen.
Ja, aber ich glaube, das Ding ist einfach auch bei Konversationen, finde ich, man spricht mehr über, was man macht im Alltag irgendwie, anstatt über eben random Sachen, die man vielleicht sich nicht eben im Alltag keine Zeit haben, sich drüber nachzudenken.
Mhm.
Und dann, deswegen, wenn Pärchen haben, dann mussten die auf jeden Fall auch smoken. Weiß ich mein?
Mhm.
Weil, weiß ich nicht. Ja, wie du gesagt hast, ich will nicht einfach die ganze Zeit hören, okay, der macht das jetzt gerade das und dann der, ja. Weiß ich mein?
Mir kommt es auch immer vor wie so eine Abfrage und ich will immer meine ganzen Eckpunkte nicht so runterrattern. Das ist auch wie bei so einem Date. So ein Date. Und was machst du in deiner Freizeit? und ja,
eine Freundin
bist
von
du
mir?
Jetzt mit dem Studium? Wo kommst du her? Das ist schon, das ist eigentlich schon alles interessant, aber irgendwie möchte ich das von einem Menschen erst dann wirklich wissen, wenn ich die Person schon interessant finde. Und das passiert eher durch Verrückte, durch random Themen, ja. wo man Meinungen austauscht und sieht, man ist auf derselben Wellenlänge, man hat zu einem bestimmten Thema eine selbe Meinung oder kann sich da gut drüber unterhalten, dann finde ich die Person interessant und dann interessiert mich auch, wo sie herkommt oder was sie macht. Verstehst du? Irgendwie ist das komisch.
Viele machen das umgekehrt dann beim Dating, ne?
Ja, eben.
Eine Freundin von mir gestern hat gesagt, oder vor zwei Tagen, sie nutzt ja Tinder und sagt, ey, diese Tinder, die bringt mir nur schöne Menschen und schlechten Sex.
Wie würde da eine alte Freundin von mir sagen, als wir mit 18 einen kleinen Urlaub gemacht haben? Und wenn man doch mit dem Schnaps anstößt und sich nicht anschaut dabei, dann hat man 7 Jahre schlechten Sex, sagt man so. Und sie meinte damals, besser schlecht, ne, als gar kein.
Ey, ganz ehrlich, ist Sex wie, also ich, das war ja ein Meme oder so, Sex wie Pizza. Also es kann richtig gut sein, aber am schlechtesten, ich meine, es ist noch ein Pizza. Es ist trotzdem okay so. Und das stimmt tatsächlich. Also, ja. Ich weiß nicht, was, also natürlich gibt es schlecht und es gibt schlecht halt so, ne?
Mhm.
Und von daher... Da kann man schon sagen. Aber ich finde, wo waren wir, bevor ich über diese Tinder?
Beziehungen.
Ah, genau. Viele machen das Date ja dann umgekehrt.
Genau.
Weil wenn jemand sich kennenlernt, dann fragt er, okay, was machst du? Was Musik hörst du? Und dann Dings.
Genau.
Und dann die bewerten ja danach.
Genau. Halt, ne? Das ist wie ein Test, den du ausfüllst und du kannst entweder das Richtige oder das Falsche ankreuzen oder bist du in der Grauzone. Am Ende werden die Punkte zusammengezählt. Zukünftiger Partnermöglichkeit, Prozent liegt bei 40%, bist durchgefallen, gibt kein zweites Date.
Anstatt erstmal herauszufinden, ob man sich mit denjenigen gut versteht.
Ja, genau.
Einfach über random Sachen reden.
Ja, weil man mag dann auch manchmal Sachen, die jemand dann macht oder was er so sagt, ist man nicht mehr so streng, weil man die Person grundsätzlich eigentlich schon gerne mag und kann diese Sachen dann auch eher lieben lernen. Man lässt sich dafür ja auch keine Zeit.
Mhm.
Man bewertet das innerhalb von ein paar Sekunden. Mag ich das oder mag ich das nicht? Fertig.
Ja, auf jeden Fall. Und ja, wie gesagt, anstatt erstmal jemanden miteinander zu schreiben und dann einfach zu gucken, ob man auf dieselbe Wellenlänge ist, dann ist es eben einfach, okay, wie viele Punkte hat dieser Mensch, so, weißt du, für meine Kompatibilität.
Genau.
Aber manchmal die Kompatibilität hat überhaupt nichts damit zu tun, was du machst und was für eine Musik du hörst. Ja. Schon ein bisschen bei bestimmten Sachen, aber eigentlich nicht. Ich meine, du kannst mit jemandem zusammen sein, total gut verstehen, du hörst komplett die andere Musik und du kannst trotzdem die Musik von den anderen dann anfangen auch zu mögen.
Es gibt ja genug solche Paare. Und ich denke, das sind oft so Paare, die dann im Freundeskreis oder sonst irgendwie, also man kommt oft an Orten mit Menschen zusammen oder entwickelt eine Anziehung, mit denen man länger Zeit verbringt, ohne dass irgendwelche Erwartungen im Raum stehen.
Okay.
Sondern Erwartung nur, man sitzt zusammen im Klassenzimmer, man ist eben in einer Klasse oder sowas. Und du hast keine Erwartungen an dem anderen und kannst den unbefangen kennenlernen und ihn dann mögen und dann zusammenkommen.
So. Okay.
Das ist halt schön, finde ich.
Ja, das stimmt, auf jeden Fall. Was würdest du aber machen zum Beispiel, ne? Es gibt zwei Männer.
Mhm.
Und dem einen verstehst du richtig gut, ja, aber schlechten Sex. Und bei dem anderen, du kannst überhaupt nicht mit ihm unterhalten, aber das ist einfach der beste Sex deines Lebens. Mhm. Wie würdest du da vorangehen zum Beispiel?
Ich wäre mit beiden nicht zusammen. I don't know, ich will alles.
Ich Deswegen würde einen hat man Mann auch suchen, Beziehung.
Mit dem ich mich sehr, sehr gut verstehe und guten Sex habe.
Okay, also
ich
das heißt...
Ich würde einfach weitersuchen.
Okay, das ist gut. Also das heißt, du willst nicht mit irgendwas, was vorhanden ist, zufrieden geben, ne?
Nee, ich möchte da keinen. Also, beziehungsweise bei diesen zwei Faktoren, wenn du das so auswählst, wie, was müsste ich davon jetzt wählen, wenn ich nur eins wählen könnte?
Ja.
Ja, dann würde ich tatsächlich den nehmen, mit dem ich mich besser verstehe, weil du einfach im Alltag mehr normale Zeit miteinander verbringst, als Sex zu haben.
Ja, auf jeden Fall. Und wie gesagt, sexy wie Pizza. Ich glaube, wenn man sich gut versteht, egal wie schlecht der Sex ist, ist es nie so richtig schlecht, finde ich. Doch? Oh shit. Personal experience.
Ja, ich weiß nicht, wie das für... Ich, auch wenn ich da jetzt die Geschlechterschublade aufmachen muss, ich weiß nicht, wie das für Männer ist, aber für Frauen ist es wirklich... Manchmal, es wäre auch gut gewesen, wenn es gar nicht gewesen wäre.
Okay, also es gab Sex, wo du denkst, okay, gar kein Sex ist besser als der Sex.
Ja, wobei ich sagen muss, dass ein Sex, ja, jetzt wird's aber persönlich egal, aber dass ich einen Sex, den ich hatte, immer, egal ob er jetzt schlecht war oder egal ob was passiert ist, was sehr blöd war, es hat mich, es hat mir geholfen, auf dem Weg dahin zu sagen, was ich mag und was ich nicht mag. Also auch schlechte Erfahrungen sozusagen sind Erfahrungen.
Ja, das
stimmt. So sehe ich das.
Das stimmt. Ich meine, das ist ja auch das Problem. Ist es auch in Ordnung, wenn man zum Beispiel mit vielen Partner oder Sexpartner schlafen will oder so. Das ist auch nicht das Kriterium, aber ich finde, man muss es auch einfach, wenn man es macht, auch nicht unbedingt verurteilen, was ich meine. Dass man sagt, okay, der kann sich nicht entscheiden oder so, aber ich meine, es gibt einfach Menschen, die Sex einfach mehr ausleben als andere, finde ich.
Ja.
Ist genauso wie ein Hobby sozusagen, und aber Sexualität, weil es eben auch sehr tabuisiert werden, dann sieht man das auch als etwas Negatives, wenn man sexuell aktiv ist. Hast du auch das Gefühl manchmal?
Ja, klar. Das ist halt in unserer Gesellschaft immer noch kein Hobby, das man in seinen Lebenslauf reinschreibt.
Ja, wobei das ist schon besser, und ich meine, in Deutschland ist es schon eigentlich fortgeschritten, aber trotzdem noch so ein bisschen schief geschaut, und da kann man dann eben vorstellen, wie das ist, dann eben in Asien, in Indonesien ein gutes Beispiel, da werden ja so Pornos blockiert, aber man sieht auf jeden Fall, ich glaube, Top-User nach Countries, Indonesien ist immer Top 5 bei Pornhub. Also die Leute schauen sich da gerne, weil man es eben nicht, ich glaube vielleicht, weil man es nicht drüber spricht, dann macht man mit sich selbst der Gedanke und dann eskaliert das irgendwie, finde ich. Und viele wissen es auch gar nicht, dass es eben nur ein Porno ist, beziehungsweise ein Film. Und die denken, das ist eben halt echt. Und deswegen, also das ist jetzt ein hartes Thema, aber es wurden halt auch einige Vergewaltigungen zum Beispiel in Indonesien, wo die Täter einfach mal ein Porno nachspielen wollen. Und das ist dann eben krass. Und wegen solchen Fällen denkt man ja eben, dass Porno jetzt gefährlich ist. Also Porno kann natürlich auch gefährlich sein, das ist ganz klar.
Aber da fehlt es vielleicht auch ein bisschen an der Aufklärung.
Meine ich ja.
Erziehung.
Aber wir dürfen ja nicht aufklären. Also da dürfen ja auch zum Beispiel aktuell, das ist echt ganz krass in Indonesien, was das Thema angeht, weil man zum Beispiel als nicht lizenzierter Erzieher nicht über Sex aufklären darf. Mhm. Also das heißt, wenn du...
Die Eltern auch nicht?
Nee, das weiß ich nicht. Die Eltern, das muss ich tatsächlich nachschauen. Aber zum Beispiel, du bist ein, keine Ahnung, Psychologe oder so und du hast diese Lizenz, darfst du auch nicht einfach über Sex reden mit den, oder Sex aufklären, wie überhaupt Sex funktioniert. Das darfst du einfach nicht so erzählen.
Wahrscheinlich das.
Das ist krass. Darf
man das in Deutschland? Aber die Frage ist, macht das jemand?
Ja, klar. Aber das ist ja genau der Punkt. Ich meine, wo soll man dann überhaupt damals über Sex lernen? Ich meine, ich habe es ja auch von Pornos gelernt. Und ich weiß nicht, ob das unbedingt die beste Quelle ist, zum Beispiel halt, ne? Und ja.
Ich finde auch, wenn es peinlich ist und auch wenn das vielleicht jetzt viele ganz schlimm finden, aber ich finde trotzdem, dass die Eltern da auf jeden Fall beteiligt dran sein sollten an der Aufklärung. Es muss ja, man muss ja jetzt nicht alles durchgehen und ich fände es wahrscheinlich auch besser, wenn mein Kind mal vorher schon ein Porno gesehen hätte, dann muss man nicht von der Pike auf jetzt irgendwie das irgendwie so komisch umschreiben und erklären, sondern das, was du gesehen hast, ist so und so und einfach normal mit dem Kind drüber reden.
Ja, absolut.
Es muss auch nicht so extrem peinlich sein, wenn man es nicht peinlich macht.
Ja, aber was man aufklären muss, ist auch nicht nur jetzt der Akt selbst, sondern eben auch, was Sex überhaupt bedeutet. So,
ja, ne? Auch was und Lust bedeutet, genau. Auch was Begierde, also auch auf Wünsche von anderen einzugehen, darüber zu kommunizieren, solche Sachen, die hätte ich gern früher gewusst.
Ja, eben. Und solche Sachen werden einfach nicht gesprochen, weil das tabuisiert wird, ja, genauso wie eben Cannabis. Wenn es legalisiert wird, dann hat man auf jeden Fall eine bessere Aufklärung und dann kann man auch einfach eher aufpassen und mit Vorsicht genießen halt, ne? Und ja, ich weiß nicht, warum wichtige Themen sehr schnell tabuisiert werden oder beziehungsweise lieber redet man nicht drüber. Weil du eben gesagt hast, zum Beispiel von vorhin, weil man es einfach so macht oder so kennt.
Genau.
Ne? Cannabis ist halt illegal und das ist dann so. Und Sex ist halt tabu und am besten hast du einfach nur mit einem Partner.
Weil andere Sachen wichtiger sind, wie Arbeit.
Ja.
Oder, weiß ich nicht, Ansehen. In die Kirche gehen.
Ja, genau. Das ist ja das Krasse. Also in Indonesien sind auch sehr religiös zum Beispiel. Und das ist ja auch teilweise ein bisschen so Social Pressure, ne, wenn man irgendwie Atheist ist. Ne? Weil da werden Religionen toleriert, aber noch nicht so Atheist. Also da sind die noch ein bisschen, es gibt auf jeden Fall einen Gott. Und ja.
Ich meine, ich weiß auch, dass bei uns zu Hause in der Stadt viele, also die Entscheidung, dein Kind zum Beispiel taufen zu lassen, auch kirchlich zu heiraten. Das sind alles Entscheidungen, die man auch teilweise trifft, aus dem Grund heraus, man möchte dazugehören. Man möchte nicht ausgeschlossen, man möchte nicht, dass sein Kind nicht an der Kommunion teilnehmen kann, weil ja. als einziges Kind in seiner Klasse, weil alle anderen so erzogen werden, also da mitmachen dürfen, weil sie eben religiös sind.
Aber was macht man denn da, wenn man zum Beispiel eben eine andere Religion hat? Oder eine andere Religion ist einfacher.
Sich irgendwie abgrenzen. Das ist wirklich, aber du bist dann als Kind eher, ja, also...
Außer du bist cool.
Ich sag nicht, dass das nicht passieren kann, also dass das nicht... wir hatten auch damals eine Freundin, die war nicht getauft, weil wir fanden es ganz komisch, also ich fand es damals als Kind auch komisch, dass sie keinen zweiten oder dritten Namen hat. Weil du natürlich immer den zweiten Namen ist immer dein Pate. Und sie hatte nur einen Namen. Und dann hat sie erzählt, ja, sie ist nicht getauft und sie ist nicht, und für uns war das halt okay. Aber schon komisch.
Weil es einfach jeder war. Ja, das stimmt. Das stimmt auf jeden Fall.
Und dann du gehörst schon dazu, aber du bist halt das Mädchen, das nicht getauft wurde.
Schwierig.
Ja. Und je nachdem, wo du dein Kind aufwachsen lässt, ist es wirklich eine Überlegung mit der Religion, wo du treffen kannst, dass du nicht möchtest, dass dein Kind ausgeschlossen wird.
Mhm. Wie würdest du dein Kind erziehen oder großziehen, was Religion betrifft?
So wie ich das sehe. Es ist mein Kind und...
Ja, wie siehst du das dann?
Ich halte mich auch nicht an die bevorzugten Regeln unserer nein, das war ein schlechter Ausdruck, Entschuldigung, an viele Dinge, die für mein Umfeld auch von zu Hause normal wären, mache ich anders.
Okay.
Genauso soll halt mein Kind auch werden, weil ich das halt natürlich mag. Also du kannst dein Kind nicht anders erziehen. Also ich finde, es ist schlimm, wenn man sein Kind anders erzieht, als man eigentlich
ist.
Ist, ja. Weil dann damit machst du dich ja selbst schlecht. Ich mag mich ja als Menschen so, wie ich bin. Und deswegen möchte ich auch, dass mein Kind so wird.
Ja, natürlich. Aber du willst natürlich dein Kind eben auch einen besseren, keine Ahnung, wenn du zum Beispiel nicht pünktlich bist, dann willst du ja dein Kind erziehen, dass die pünktlich werden.
Ja, aber dann müsste ich auch selber pünktlich werden.
Ja, das ist wirklich, guter Punkt.
Das ist sich selber, das meine ich auch manchmal, also manche Eltern leben ein falsches Vorbild vor, weil, ja, wenn man sich selber an die Sachen nicht hält, wenn ich selber daheim rauche wie ein Schlot, also wenn mein Kind später mal Gras raucht, kann ich nicht sagen, wieso, also zusammenscheißen und Dinge, wenn ich das selber tue.
Was würdest du machen, wenn dein Kind zu dir sagt, Mama, ich habe gestern gekifft?
Kommt drauf an, wie alt das ist.
Ja, okay.
Weil ich will mit meinem Kind natürlich darüber reden, will sagen, du kannst es auf jeden Fall ausprobieren, aber bis zu diesem und diesem Alter ist es eher, könnte es sich negativ auf dein Gehirn auswirken. Und deswegen nimm das bitte erst, wenn du so und so alt bist. Dann kann ich das immer noch nicht kontrollieren und jetzt wirklich entscheiden, ob es das nimmt oder nicht. Weil ja. Kinder sind einfach so, Teenager sind so, die hauen ab und machen das dann vielleicht hinter meinen Rücken. Dann wäre ich aber auch wütend. Also dann wäre ich auch zu Recht sauer, wenn es mit 15 oder so schon smoked. Weil ich ja meine Begründung habe, warum ich das bis zu diesem Alter noch nicht möchte.
Verstehe.
Und das muss man seinem Kind halt auch genau mitteilen und dann selber entscheiden lassen. Aber
ja. Ab welchem Alter würdest du überhaupt über Drogen reden?
14, 15.
Schon, ne?
Ja.
Weil ich finde, wenn man auch ein bisschen später macht, dann ist es auch zu spät, finde ich.
Ich finde, es kommt auch darauf an, wie das dann ist in der jeweiligen Klasse, wie weit das Kind schon ist. Ich meine, es gibt jetzt Kinder in der 6. Klasse, die sind so, wie wir damals in der 9. waren.
Die Mehrheit mittlerweile.
Ja, aber es gibt auch immer noch Kinder, die sehr so sind wie...
No Papes.
Oh no.
Okay, und dann?
Wie, okay, und dann? Ja, und dann muss man da einfach drüber sprechen.
Ja, das stimmt. Wir haben wirklich keinen Papes. Boah.
vielleicht im Schub.
Warte mal, ich schau mal. Das
im Schub sind keine.
Das wäre der Obergau. Aber gut. Das ist dann ein Grund, eben.
Aufzuhören.
nein, nicht aufzuhören.
Wir müssen jetzt los und päpst.
Ja. Wir werden nüchtern und wir haben keinen Päpst. Wir können die Folge nicht mehr drehen. Aber apropos drehen, ich meine, wir haben ja auch schon 55 Minuten, ne?
Mm.
Also das ist auch schon super lang. Aber ich glaube, ich habe es einfach nicht gesehen wahrscheinlich. Ich habe doch eben gedreht. Egal. Aber wir kommen ja jetzt sowieso langsam zum Ende.
Ja?
Das war ein guter, ja.
Willst du?
was war deine letzte Munchies?
Das war Eskalation mit Butter Chicken Curry mit Reis, Spaghetti Carbonara und Pommes. Dann später noch.
Shit, das war auf jeden Fall eine...
Ja. Und Muffins. Und Schokolade.
Viel zu viel.
Wieder mal voll eskaliert.
Welche Emojis würdest du verwenden, um den Hai jetzt zu beschreiben?
Den Emoji, der ganz schnell rennt, weil wir jetzt losgehen und Babes holen.
Du darfst nicht erklären.
Oh, Entschuldigung.
Alles klar. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao.